Er stand auf seine starken Zinnen, er schaute mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samos hin. Dies alles ist mir untertänig, begann er zu Ägyptens König. Gestehe, dass ich glücklich bin. Du hast der Götter Gunst erfahren, die vormals deinesgleichen waren, sie zwingt jetzt deines Zepters Macht. Doch einer lebt noch, sie zu rächen. Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen, solange des Feindes Auge wacht. Und ehe der König noch geendet, da stellt sich von Milet gesendet ein Bote den Tyrannen dar. Lass, Herr, des Opfers Düfte steigen und mit des Lorbeers muntern Zweigen bekränze dir dein festlich Haar. Getroffen sank dein Feind vom Speere, mich sendet mit der frohen Meere dein treuer Feldherr Polydor. Und nimmt aus einem schwarzen Becken noch blutig zu der beiden Schrecken ein wohlbekanntes Haupt hervor. Der König geht zurück mit Grauen. Doch warn ich dich, dem Glück zu trauen, versetzt er mit besorgtem Blick. Bedenk auf ungetreuen Wellen, wie leicht kann sie der Sturm zerschellen, schwingt deiner Flotte zweifelnd Glück. Und ehe er noch das Wort gesprochen, hat ihn der Jubel unterbrochen, der von der Rede jauchzend schallt. Mit fremden Schätzen reich beladen, kehrt zu den heimischen Gestaden der Schiffe mastenreicher Wald. Königlicher Gast erstaunet, dein Glück ist heute gut gelaunet, doch fürchte seinen Unbestand. Der Kreter waffenkundige Scharen bedreuen dich mit Kriegsgefahren, schon nah sind sie diesem Strand. Und ehe ihm noch das Wort entfallen, da sieht man's von den Schiffen wallen und tausend Stimmen rufen Sieg! Von Feindesnot sind wir befreit, die Kreter hat der Sturm zerstreut, vorbei, geendet ist der Krieg! Fürwahr, ich muss dich glücklich schätzen, doch spricht er zittrig für dein Heil. Mir graut vor der Götter Neide, des Lebens ungemischte Freude ward keinem irdischen zuteil. Auch mir ist alles wohl geraten, bei allen meinen Herrschertaten begleitet mich des Himmels Huld. Doch hatte ich einen teuren Erben, den nahm mir Gott. Ich sah ihn sterben, dem Glück bezahlt ich meine Schuld. Drum willst du dich vor Leid bewahren, so flehe zu den Unsichtbaren, dass sie zum Glück den Schmerz verleihen. Noch keinen sah ich fröhlich enden, auf den mit immer vollen Händen die Götter ihre Gaben streuen. Und wenn's die Götter nicht gewähren, so acht auf eines Freundes Lehren und rufe selbst das Unglück her. Und was von allen deinen Schätzen dein Herz am höchsten mag ergetzen, das nimm und wirf's in dieses Meer. Jener spricht, von Furcht bewegt, von allem, was die Insel hegt, ist dieser Ring mein höchstes Gut. Ihm will ich den Erinnern weihen, ob sie mein Glück mir dann verzeihen. Wirf das Kleinod in die Flut. Und bei des nächsten Morgens Lichte, da tritt mit fröhlichem Gesichte ein Fischer vor den Fürsten hin. Herr, diesen Fisch habe ich gefangen, wie keiner noch ins Netz gegangen. Mir zum Geschenke bring ich ihn. Und als der Koch den Fisch zerteilet, kommt er bestürzt herbeigeeilt und ruft mit hocherstauntem Blick. Sieh, Herr, den Ring, den du getragen, ihn fand ich in des Fisches Magen. Oh, ohne Grenzen ist dein Glück. Hier wendet sich der Gast mit Grausen. So kann ich hier nicht ferner hausen. Mein Freund, kannst du nicht weiter sein. Die Götter wollen dein Verderben. Forteilig nicht mit dir zu sterben. Und sprach's und schickte schnell.
Haustelefon baute. Eines Tages kam Bruno auf den Gedanken, wir müssten uns öfter sprechen können. Zum Beispiel, wenn wir bei den Schularbeiten sitzen und wir hätten ein Telefon, da könnten wir uns anrufen und fragen, was mit der Mathematikaufgabe ist. Er kam auf diese Idee, weil er im Nebenhaus wohnt. Ich fand die Idee gut.
Wir können auch geheime Telegramme aufgeben. Zum Beispiel, bitte grüße Tante Emilie könnte bedeuten, komm heute um 3 Uhr zu mir im Park. Oder andere solche Sachen.
Aber wo bekommen wir ein Telefon her? Die Post baut uns bestimmt keins.
Die Post darf davon gar nichts wissen. Wir wollen alles geheim.
Aber wenn uns die Post nichts baut, wo bekommen wir die Telefonapparate dann her?
Am Ende einer langen Strippe werden alte Schuhkrimdeckel oder sowas ähnliches festgebunden. Über die Deckel spannen wir Pergamentpapier. So, ich gehe jetzt in die eine Ecke des Zimmers, du in die andere. Halt die Deckel an, Sora.
Ich höre nichts.
Gleich fange ich an zu kratzen.
Bruno kratzt auf dem Pergamentpapier herum. Wirklich, es raschelt in meinem Hörer. Ich hörte es ganz deutlich. Dann kratzte ich. Bruno hörte es auch. Jetzt nahm Bruno seinen Schuhkrimmhörer an den Mund und sprach etwas. Ich verstand zuerst nichts. Doch als er lauter sprach, hörte ich es deutlich.
Unser Telefon ist gut, nicht wahr, Zitterwacke?
Ja.
Und jetzt bringen wir das Telefon von Wohnung zu Wohnung. Dann können wir uns toll unterhalten. Wenn es kratzt, müssen wir die Hörer abnehmen.
Unsere Häuser standen nebeneinander. Ich wohne eine Treppe hoch, ohne Parterre. Zuerst sammelten wir Schnee, bis es reichte.
Die Schnee müssen jetzt über den Baum da in den Zimmer bringen. Du kletterst drauf, knotest die Leitung an einem Ast fest und wir ziehen sie in unsere Wohnung.
Gut.
Sieht wirklich aus wie eine Telefonleitung. Wir müssen aufpassen, dass keiner die Wäsche dran aufhängt.
Also da schlag doch das Gewitter drein. Zitterbacke in meinem Pflaumenbaum.
Nein, ich brauche Ihre Pflaumen nicht. Mama hat gerade 5 Pfund im Konsum gekauft.
Und was machst du dann in meinem Baum? Hä?
Lieg eine Telefonleitung.
Telefonleitung? Das ist ja eine Doppeloper, die du mir erzählst. Mach dich wohl über mich lustig, ja? Du, das sag ich deiner Mutter.
Aha. Zitterbacke im Pflaumenbaum.
Bei mir fehlen auch schon Stachelbeeren.
Ich wollte mich gerade umdrehen und sagen, dass ich überhaupt keine Stachelbeeren esse. Beim Umdrehen passte ich nicht genau auf, trat vorbei und fiel Frau Mattner genau vor die Füße. Ich rappelte mich auf und rannte davon. Im Hausflur traf ich Bruno.
Entkommen, Zitterbacke?
Komm schon, aber jetzt bin ich ein Pflaumenlieb. Wenn das meine Mama erfährt. Du denkst bloß immer ans Telefon.
Unten erst langspannen geht nicht. Da müssen wir es oben versuchen.
An der Hauswand? Da kletter alleine.
Nicht klettern, sondern von Wohnung zu Wohnung.
Und wir lassen uns in die Wohnung rein. Und was sollen wir sagen?
Das mache ich schon.
Und Bruno schafft das auch. Wir müssten für die Schule eine Hauswand messen, sagte er zu Herrn Hopfenheit, der über uns wohnt. Herr Hopfenheit brummelte, aber er ließ uns herein. Von Herrn Hopfenheits Fenster ließ Bruno den Bindfaden herunter. Als auf dem Hof wieder alles still war, band ich die Leitung an und zog sie herüber. Nun musste sie ans Flurfenster, weiter zu Michalaks, zu Stöhnes und dann runter zu Brunos Fenster. Das war nicht einfach. Bruno hatte wieder eine Idee. Ich musste einen Stein holen und ihn am Ende der Schnur festbinden.
Du lässt die Leitung so lange pendeln, bis sie am Flurfenster hochkommt. Dort fange ich sie auf und binde sie fest. Los, pendel!
Also da schlagt doch das Gewitter drein. Erst versucht Zitterbacke in meine Pflaumen zu gehen, jetzt will er mir auch noch die Scheibe einschlagen.
Also lassen Sie mal die Jungen in Ruhe, ja? Die arbeiten für die Wissenschaft.
Ach, die erzählen doch nur Opern. Und ihre Wissenschaft ist Pflaumenklauen. Außerdem verschütten Sie da die Asche. Fangen Sie erst mal bei sich an, ja?
Das ganze Haus redete durcheinander. Und am Abend hatte ich einen kleinen Ärger mit Mama. Am nächsten Tag klappte es aber. Wir spannten unsere Leitung zu Stöhnes Fenster und dann runter zu Brunos.
Wir sind jetzt fertig, Zitterbacke.
Ja, ich bin völlig fertig.
Macht nichts, Alfie. Jetzt telefonieren wir erstmal richtig.
Wir gingen wieder in unser Zimmer. Ich ging mir hervor und presste ihn ans Ohr. Er blieb still. So wartete ich 2 Stunden. Dann ging ich zu Bruno. Aber seine Mama sagte, er sei schon lange Fußball spielen gegangen. Ich rannte wütend zu ihm. Er schoss gerade ein Tor. Bruno!
Ja!
Warum hast du mich nicht angerufen?
Ich rufe dich heute Abend mal an. Telefoniere mir dann die Russisch-Vokabel durch.
Gut, dreimal kratzen.
Ja!
Am Abend wurde es wieder nichts. Ich machte das Fenster auf. Bruno! Bruno, rufst du endlich an?
Du bist ganz schön blöd. Ich rufe schon eine Viertelstunde und du nimmst mich ab.
Prüf du die Leitung und lerne Vokabeln allein.
Zum Donnerwetter nochmal! Potz, Blitz und Gewitter!
Ruhe! Ich ging an diesem Tag ärgerlich schlafen. Nachts wachte ich vom Kratzen auf. Ja, ich hörte es ganz deutlich. Das war Brunos Telefon.
Er spricht, Zitterbacke. Was gibt's? Bruno, so antworte doch. Lebst du noch?
Was ist denn los mit dir, Alfie? Was hast du denn?
Ich, wenn Bruno etwas passiert ist. Der Telefonhörer klingelt immer zu.
Was klingelt?
Der Hörer kratzt, meine ich.
Was kratzt? Oh, Alfie, hast du schlecht geträumt? Bist du krank?
Na, hörst du denn nichts? Es kratzt doch.
Aber Junge, es regnet doch bloß. Hör mal, auf dem Fensterbrett klingelt der Regen und kratzt am Fenster. Hat was Schlechtes geträumt, ne? Schlaf schön.
Am Morgen warf ich meinen Hörer in den Müllkasten. Ich traf dabei Herrn Hopfenheit und Bruno.
Na, Kinder, habt ihr eure Hauswand vermessen?
Es sollte ja bloß ein Telefon werden. Herr Hopfenheit verstand mich nicht. Aber Bruno verstand mich.
Du kannst telefonieren, mit wem du willst, aber mit mir nicht mehr.
Wieso? Hat's bei dir gestern nicht geklingelt? Ich hab doch gestern Abend angerufen. Aber du hast wieder mal nicht abgenommen.
Zum Kampf der Barden und Gesänge, die auf Korinthes Landesränge der Griechenstämme froh vereint, zog Ibikus, der Götterfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe der wieder süßen Mund Apoll. So wandert er an leichtem Stabe aus Regium des Gottes voll. Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akor Korinth des Wanders Blicken, und in Poseidons Fichtenheim tritt er mit frommem Schauder ein. Nichts regt sich um ihn her. Nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn, die fernhin nach des Südens Wärme in graulichtem Geschwader ziehen. Seid mir gegrüßte Freunde Scharen, die mir zur See Begleiter waren. Zum guten Zeichen nehme ich euch. Mein Los, es ist dem euren gleich. Von fern her kommen wir gezogen und flehen um ein wirtlich Dach. Sei uns der Gastliche gewogen, der von den Fremdlingen fährt die Schmach. Und munter fördert er die Schritte und sieht sich in des Waldes Mitte. Da sperren auf gedrangem Steg zwei Mörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampfe muss er sich bereiten, doch bald ermattet winkt die Hand. Sie hat der Leier zarte Seiten, doch nie des Bogens Kraft gespannt. Er ruft die Menschen an, die Götter, sein Flehen bringt zu keinem Retter. Wie weit er auch die Stimme schickt, nichts Lebendes wird hier erblickt. So muss ich hier verlassen sterben, auf fremdem Boden unbeweint, durch böser Buben Hand verderben, wo auch kein Rächer mir erscheint. Und schwer getroffen sinkt er nieder. Da rauscht der kraniche Gefieder. Er hört schon, kann er nicht mehr sehen, die nahen Stimmen furchtbar krähen. Von euch, ihr Kraniche dort oben, wenn keine andere Stimme spricht, sei meines Mordes Klag erhoben. Er ruft es und sein Auge bricht. Der nackte Leichnam wird gefunden. Und bald, obgleich entstellt von Wunden, erkennt der Gastfreund in Korinth die Züge, die ihm teuer sind. und muss ich so dich wiederfinden. Dichte Kranz des Sängers Schläfe zu umbinden, bestrahlt von seines Ruhmes Glanz. Und jammernd hören alle Gäste, versammelt bei Poseidons Feste, ganz Griechenland ergreift der Schmerz, verloren hat ihn jedes Herz. Und stürmend drängt sie zum Prytanen das Volk, es fordert seine Wut zu rächen des erschlagenen Mahnen, zu sühnen mit des Mörders Blut. Doch wo die Spur, die aus der Menge der Völker blutenden Gedränge, gelocket von der Spielepracht, den schwarzen Täter kenntlich macht? Sind's Räuber, die ihn feig erschlagen? Tat neidisch ein verborgener Feind? Nur Helios vermag's zu sagen, der alles Irdische bescheint. Geht vielleicht mit frechem Schritte jetzt gegen durch der Griechen Mitte, und während ihn die Rache sucht, genießt er seines Frevels Brot. Auf ihres eigenen Tempels Schwelle trotzt er vielleicht den Göttern, mengt sich dreist in jene Menschenwelle, die dort sich zum Theater drängt. Denn Bank an Bank gedränget sitzen, es brechen fast der Bühne Stützen, herbeigeströmt von fern und nah der Griechen Völker wartend da. Dumpf brausend wie des Meeres Wogen, von Menschen wimmelnd wächst der Bau in weiter stets geschweiften Bogen hinauf bis in des Himmels Blau. Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen? Von Theseus Stadt, von Aulis Strand, von Phokis, vom Spartanerland, von Asiens entlegener Küste, von allen Inseln kamen sie, und horchen von dem Schaugerüste des Chores grauser Melodie, der streng und ernst nach alter Sitte mit langsam abgemessenem Schritte hervortritt aus dem Hintergrund, umwandelnd des Theaters rund. So schreiten keine irdischen Weiber, die zeugete kein sterblich Haus. Es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus. Ein schwarzer Mantel schlägt die Enden. Sie schwingen in entfleischten Händen der Fackel düsterrote Glut. In ihren Wangen fließt kein Blut. Und wo die Haare lieblich flattern, um Menschenstirnen freundlich wehen, da sieht man Schlangen hier und nattern, die Gift geschwollenen Bäuche blähen. Und schauerlich, gedreht im Kreise, beginnen sie des Hymnus weise, der durch das Herz zerreißend dringt, die Bande um den Frevler schlingt, besinnungraubend, herzbetörend, schallt der Erinien Gesang. Er schallt des Hörers Mark verzehrend und duldet nicht der Leier Klang. Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle bewahrt die kindlich reine Seele. Ihm dürfen wir nicht rächend nahen, er wandelt frei des Lebens Bahn. Doch wehe, wehe, wer verstohlen des Mordes schwere Tat vollbracht. Wir heften uns an seine Sohlen, das furchtbare Geschlecht der Nacht. Und glaubt er fliehen zu entspringen, geflügelt sind wir da, die Schlingen ihm werfend um den flüchtigen Fuß, dass er zu Boden fallen muss. So jagen wir ihn unermatten, versöhnen kann uns keine Reu, ihn fort und fort bis zu den Schatten und geben ihn auch dort nicht frei. So singen, tanzen sie den Reigen, und Stille, wie des Todes Schweigen, liegt überm ganzen Hause schwer, als ob die Gottheit nahe wär. Und feierlich nach alter Sitte, umwandelnd des Theaters rund, mit langsam abgemessenem Schritte, verschwinden sie im Hintergrund. Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet noch zweifelnd jede Brust, und bebet und huldiget der furchtbaren Macht, die richtend im Verborgenen wacht, die unerforschlich, unergründetes Schicksals dunklen Knäuel flicht, dem tiefen Herzen sich verkündet, doch flieht vor dem Sonnenlicht. Da hört man auf den höchsten Stufen auf einmal eine Stimme rufen: Sieh da! Sieh da, Timotheus! Die Kraniche des Liebikus! Und finster plötzlich wird der Himmel, und über dem Theater hin sieht man in schwärzlichem Gewimmel ein Kranich her vorüberziehen. Des Ibikus, der teure Name rührt jede Brust mit neuem Drame, und wie im Meere Well auf Well, so läuft's von Mund zu Munde schnell. Des Ibikus, den wir befreien, den eine Mörderhand erschlug? Was ist's mit dem? Was kann er meinen? Was ist's mit diesem Kranichzug? Und lauter immer wird die Frage, und ahnend fliegt's mit Blitzesschlage durch alle Herzen. Gebet Acht, das ist der Eumenidenmacht. Der fromme Dichter wird gerochen, der Mörder bietet selbst sich dar. Ergreift ihn, der das Wort gesprochen, und ihn, an den's gerichtet war. Doch dem war kaum das Wort entfahren, möchte er es im Busen gern bewahren. Umsonst! Der schreckenbleiche Mund macht schnell die Schuldbewussten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter. Die Szene wird zum Tribunal. Und es gestritten.
Lügnen, 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 lügnen. Runden.